Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Das ist der Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Valentin und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin natürlich nicht allein, wir sind remote verbunden. Einen schönen guten Abend, Linus.
Salut, Valle. Freut mich, dass ich wieder mal dabei bin.
Ja, mir freut es auch, ja, stimmt. Wir haben uns jetzt länger nicht gesprochen. Letztes Mal, die letzten zwei Wochen, der Robin einen Doppelpack gemacht. Umso cooler ist es, dass du jetzt auch mal wieder am Start bist und du für das ja eigentlich eine sehr gute Folge ausgesucht hast. Es gibt, glaube ich, nicht viel zu motzen, wenn man aus Sicht vom Schweizer Fußballfan auf das Wochenende oder die letzten paar Tage schaut, oder?
Ja, außer man ist da gar nicht Chaka und man redet über die zweite Hälfte von den beiden Spielen.
Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte, aber das ist natürlich, und ich glaube, das wird auch wissen, meckern auf hohem Niveau. Die Schweiz präsentiert sich unglaublich stark und gewinnt beide Spiele. Ich nehme an, Linus, du wirst sie auch verfolgt haben, die beiden Spiele. Jetzt mal gerade so grundlegend, was hast du dir im Vorfeld erwartet? Ich nehme nicht an, dass du das erwartet hast, was jetzt eingetroffen ist, aber was sind so deine Erwartungen und Hoffnungen vielleicht auch gesehen im Vorfeld?
Hey, muss ehrlich sein, ich habe so unmittelbar vor dem Länderspiel irgendwie das gar nicht so fest irgendwie auf dem Schirm gehabt, wie ich es vielleicht hätte sollte. Ich weiss nur, dass wo die Gruppen ausgelost worden sind, ich mir dachte, das könnte sehr tricky werden. Also Slowenien so für mich ein Team gewesen, das man nicht unterschätzen sollte. Und Schweden hat einfach unglaublich viel Qualität in der Offensive. Also auf dem Papier zumindest. Und so wie die Schweiz letztes Jahr gespielt hat, haben wir schon ein bisschen Sorgen gemacht in dieser Gruppe. Und dann haben wir die Testspiele gehabt, in Nordamerika. Und die sind ja dann eigentlich eher wieder so relativ positiv gesehen. Und der Schwung hat mir jetzt unfassbar gut mitgenommen. Aber also eben, die Resultate habe ich absolut nicht erwartet. Und da muss man wirklich den Hut ziehen und sagen, das sind sehr abgeklärte Leistungen, sehr offensiv gut gesehen. Und plötzlich haben wir auch noch Standards. Also da ist wirklich Top-Note, die man da muss aussprechen.
Hey, absolut. Also ich kann mit dem nur anschließen. Ich habe, glaube ich, schon auch in der letzten Folge so ein bisschen gesagt, dass ich mir würde wünschen, dass man aus diesem Spiel mit 6 Punkten rausgeht. Ich habe es aber auch sehr vorsichtig formuliert, weil ich auch gedacht habe, mit der Qualität, die sowohl in Kosovo, was man dann gestern gesehen hat, im Spiel gegen die Schweiz hat man das nicht gesehen, als auch Slowenien beide Qualität haben, dass vielleicht noch ein unentschieden reinrutscht, von dem ist man weit entfernt gewesen davon. Und mit dem muss ich auch sagen, bin ich echt super, super happy. Du hast es angesprochen, die Schweiz hat auch bestochen durch verschiedene Art und Weise, wie man Goalchancen kreiert, wie man das Spiel dominiert, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen auch. Und was mich auch gefreut hat, und das ist auch so eine Geschichte, die rund um den Nazi zusammengezogen war, ist, viele Spieler haben einen Transfer gemacht jetzt in diesem Sommer. Zwei, drei jetzt gerade auch noch am Deadline-Day eigentlich, also kurz vor Nazi zusammengezogen, respektive am Tag vom Nazi zusammengezogen. Und auch die haben wunderbar funktioniert. Also das hat mich auch sehr erfreut gehabt, weil das doch auch noch ein bisschen ein Fragezeichen war.
Ich glaube auch, auf dieser Ebene von den individuellen Spielern kann man auch sehr zufrieden sein, wie das jetzt verlaufen ist. Und auch Spieler, die jetzt vielleicht aus dem letzten Jahr oder so eher ein bisschen unterdurch sind. Ich denke an Wittmer, ich denke an Elvedi, wo beide haben können treffen. Das gibt natürlich den Spieler, aber auch den Nazi, glaube ich, nochmal einen Schub. Und was ich auch sehr positiv gefunden habe, ist so die Stimmung, die nach Hause transportiert worden ist. Also das ist eine Einheit, das ist eine Truppe, die füreinander geht. Und ich glaube, das ist extrem wichtig hinblicklich dann auch auf hoffentlich dann WM nächstes Jahr.
Gibt ein geiles Gefühl, gell, dass sie das so ausstrahlen, dass sie es gut untereinander haben, dass man ihnen das auch abkauft. Ich finde das cool, fühlt sich auch als Fan nice an. Lass uns doch gerade... Ja, sag noch.
Nein, so ist einzig noch so in Bezug auf die Erwartungen vor diesen beiden Spielen, was ich noch so im Kopf hatte, ist so ein Schade, spielt man nicht gegen Schweden am Anfang. Einfach weil ich denke, dass ein Isak zum Beispiel noch nie wird spielen, weil der noch kein Match gemacht hat, weil er sich seinen Wechsel erstreikt hat, was wir vielleicht später noch kurz besprechen können. Aber ich denke, okay, Schweden wäre jetzt besser gewesen, am Anfang zu haben. Jetzt haben halt die anderen Teams der Schweden die Punkte weggenommen. Also das ja, ist natürlich jetzt auch noch gut, also hat sich gut gefühlt für die Schweiz, dass, ja, dass man jetzt da schon den Abstand hat können schaffen, wenn man auf die Tabelle schaut.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass das nicht Norm ist, wie sich jetzt Schweden präsentiert hat. Aber du hast recht, lass uns das später nochmal gerne anschauen, wenn wir dann zum Ausblick von der Schweizer Nationalmannschaft kommen. Ich möchte noch ganz schnell Kapitän von dir zwei angesprochenen Spieler bleiben, nämlich beim Nico Elvedi und beim Silvan Widmer. Beide Torschützen gesehen jetzt in diesen zwei Spielen jeweils. Also der Nico Elvedi gestern gegen Slowenien. Und der Silvan Widmer gegen den Kosovo. Du hast es angesprochen, die rechte Außenverteidigerposition ist jetzt für mich auch eine gesehen, wo unter anderem in das Casting, in der Casting-Aufruf gefallen ist, wo der Murat Yakin ausgelobt hat vor der USA-Reise. Ich habe das Gefühl, jetzt nach dem Zusammenzug allgemein auf die Mannschaft bezogen, sind nicht mehr so viele Fragen offen. Aber täusche ich mich da, wie siehst du das?
Also für mich ist es auch sehr zurück zu altbewährtem eigentlich gesehen. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber da ist irgendwas gesagt worden, dass der Kobel oder so mit irgendwie 14 Spielen einfach der unerfahrenste Sieg oder so. Ich weiß, ich bin nicht darauf festnageln, aber einfach kaum jetzt Neuling, alles Spieler, wo auch wenn sie vielleicht noch jung sind, schon viele auch Nationalmannschaftseinsätze auf dem Buckel haben. Und ich glaube, das spricht halt sehr dafür, dass man da jetzt wieder sich auf das zurückberuft, was man schon kennt.
Absolut, aber der Erfolg, respektive auch die Art und Weise, wie man gespielt hat, wie sich auch eben Silvan Widmer hat können in Szene setzen, speziell im ersten Spiel, wo er extrem oft aufgefallen ist mit Rushes nach vorne. Gibt der Mannschaft und auch Muri recht in dem Sinn, weil ich finde, das ist ein Top-Auftritt gewesen von Silvan Widmer, den wir schon länger nicht mehr so stark gesehen haben, habe ich gefunden.
Absolut, ich glaube, was für mich einfach so ein bisschen die Frage aufwirft, um das jetzt mal so ein bisschen kritische Perspektive noch reinwerfen, ist, was, wenn jetzt jemand von dieser Startelf ausfällt? Also ich meine, wenn man verletzt gesehen ist, wo man jetzt quasi wie wieder zurück ist zu ihm und wo wieder eben super funktioniert. Aber was, wenn da jemand ausfällt? Ich glaube, wir haben in der Offensive vielleicht noch die ein oder andere Option mehr oder im Zentrum. Aber das war für mich so eine kritische Nachfrage, die sich ein stellt.
Das habe ich mir auch schon überlegt, jetzt auch im Zug von dieser Folge natürlich. Wer da könnte in die Bresche springen, das ist und wird ja jetzt in Zukunft immer mal wieder ein Thema sein, mit Blick auf die WM, was es für Alternativen gibt. Auf der Rechtsverteidigerposition sind wir da nicht optimal aufgestellt. Ich meine, auf der linken Seite haben wir mit Mira Muheim noch einen, der auch Bundesliga spielt, der beim HSV gesetzt war. Das ist ein fairer Punkt, das könnte ein Thema werden, aber da wollen wir es jetzt nicht verschreien und müssen dann halt einfach schauen, wie sich es entwickelt. Ich glaube aber, dass eventuell vielleicht auch ein Nico Elvedi, sagt ich doch durchaus immer noch auf der rechten Außenverteidigerposition. Ich finde, Nico Elvedi hat in meiner Meinung nach auch nie zur Diskussion dürfen stehen, auch wenn es keine einfache Saison war für ihn, aber der ist ein so unsicherer Wert und das hat er, finde ich, auch wieder gezeigt jetzt in diesen zwei Spielen, dass er auf den verlassen ist. Also,
ja gut, aber gerade vor einem Jahr hat er, da mag ich mich an zwei Spieler erinnern, wo er ganz und gar nicht sattelfest ausgesehen hat. Also gerade, wenn er eigentlich den Scher ersetzt hat oder hat sollen ersetzen und auch im Club nicht so zum Zug gekommen. Also ich habe das Gefühl, dass da ist auch eine Verunsicherung bei ihm da gewesen. Und von der hat man jetzt zum Glück nicht mehr gesehen. Also, aber ich sehe schon, warum man da anders probiert hat. Ich glaube auch, dass jetzt Isak Schmidt, der jetzt auch in Bundesliga gewechselt ist, könnte vielleicht auch noch eine Alternative dann sein. Und ich glaube, der Vorteil von dem Casting, das man jetzt gemacht hat im Verlauf vom letzten Jahr, ist, dass man jetzt die Spieler nicht mehr quasi neu reinwirft. Sie kennen die Abläufe schon, sie kennen das Teamgefüge, sie kennen die anderen Leute. Und ich glaube, es kann dann vielleicht einfacher sein, dann quasi die Leute im zweiten Anlauf wieder näher an die Top-11 oder Startelf anzuführen.
Ja, das finde ich einen schönen Punkt. Also du hast da bis jedenfalls gesagt, mit Spielern, ich mache jetzt ein anderes Beispiel, Mansambi, wo für die Offensive kann ein Thema sein. Du hast jetzt in dem Zusammenzug wieder mit einem Cedric Itten geschafft, gegen einen Kosovo, wo reinkommst, wo wieder ein anderes Profil gibt. Ich mag mich an die EM erinnern, wo man da sogar mit einem Abi schon hinter rechts gespielt hat. Beim Isaac Schmidt muss man ein bisschen schauen, wie sich's entwickelt. Der hat ja jetzt gerade, bevor er in die Nazi kam, ist ein Goal geschossen bei Werder Bremen. Das ist auch nicht so verkehrt. Aber ja. Hey, ich finde einfach beim Thema Helvetis für mich so, ja, er hat die Phase gehabt. Ich finde, die ist aber allgemein auf die ganze Schweizer Nazi ein bisschen abwälzbar. Und, dort gegen Dänemark kriegt die ja die rote Karte ist, sagen wir zumindest, höchst umstritten. Und sonst ist der Nicole Vedi trotzdem auch sicher wert gewesen. Zu dem Zeitpunkt, auch letztes Jahr, wo die Mannschaft auf den Kopf gestellt worden ist, mit diesen Abgängen vom Scheck, vom Sommer und vom Fabian Schär, glaube ich, wo nicht nur er betroffen war. Nichtsdestotrotz, ja, das Casting ist okay gewesen, finde ich auch, jetzt auch mit Blick auf die letzten zwei Spiele.
Also ich denke, das Gute ist ja auch, dass sich zeigt, hey, nur wenn du mal einen Fehler oder ein paar schlechte Spiele gehabt hast, in der Nazi heisst das nicht, dass du dann einfach weg bist, sondern bleib dran und dann kommst du wieder in die Elf rein. Und eben jetzt hoffe ich, dass er die Saison auch durchziehen kann. Und dann wird er ein sicherer Wert sein, denke ich mir, dort in der Innenverteidigung. Und Manu Akanji hat ja schon viele Spiele zusammen gemacht, also die sollten eigentlich auch eingespielt genug sein. Und dann, ja, erhoffe ich mich auch von Isaac Schmidt, aber auch gerade von, du hast ihn schon angesprochen, Mansambi, dass sie jetzt wirklich eine geile Saison spielen in der Bundesliga. Ich glaube, Mansambi ist wirklich so Ende letztes Jahr brutal in Fahrt gekommen. Ich glaube, der könnte jetzt richtig, richtig durchbrechen, das Jahr. Und ja, ich glaube, dann ist auch absolut eine mega vielseitige Waffe in der Offensive für die Schweiz.
Ja, mega. Also ich finde, der macht wirklich Spass. Nur noch schnell zur Personalie Helvedi. Ich zitiere die Statistiken immer wieder mal gern, weil man das oft nicht so auf dem Schirm hat. Der Nicole Helvedi ist eigentlich, seit er in der Bundesliga ist, jedes Jahr mit, glaube ich, einer Ausnahme oder so, immer in der Top 5, was die Passstatistik angeht. Das ist noch crazy, weiss man oft nicht. Aber ja, zurück zum Mansambi. Es ist schon interessant, oder? Der Muri lässt ihn auf dem Flügel spielen. Er sieht ihn ja eher auf dem Flügel. Während er bei Freiburg eher im Zentrum zum Zug kommt. Ja, ich hoffe auch, dass er so, wie er auftreten tut, momentan weiterhin, ja, das Selbstvertrauen kann behalten. Freiburg hat ja jetzt nicht den besten Saisonstart gehabt. Aber es ist ein mega cooler Spieler. Und jetzt auch gestern gibt es die eine Aktion, wo er noch die Möglichkeit hat, aufs Goal zu ziehen. Am Schluss ist es 2 gegen 2, wenn es so ist. Es lernt nicht ganz, aber er hat ganz viele spannende Ansätze. Er sucht es 1 gegen 1, gewinnt auch viel Duell. Hat einen Pace, also von dem her dort, ja, haben wir schon eine Waffe, wo ich hoffe, dass sie weiterhin reift. Flügel allgemein. Ja, würde ich nach wie vor einmal darauf hoffen, dass vielleicht mal ein Monteiro noch so eine Chance bekommt, weil er in der Nazi eigentlich ganz okay bis jetzt gespielt hat, wenn er mal die Chance bekommen hat. Was sagst du dazu, dass der Muri konsequent auf Fabian Rieder setzt? Denny Zakaria, Captain bei Monaco, hat da immer das Nachsehen. Allgemein, Denny Zakaria und Nazi ist immer ein bisschen schwierig gewesen bis jetzt. Wie siehst du das?
Gut, also Zakaria kennen wir jetzt in den letzten Jahren eigentlich, dass er in der Nazi einfach nicht wirklich zum Zug kommt. Aber das ist, glaube ich, mehr einfach geschuldet, dass wir dort mit dem Chaka und dem Freuler einfach so eine funktionierende Achse haben, sage ich mal, auf den 6er-8er-Positionen. Und der Rieder sehe ich schon ein bisschen als jemand mit einem anderen Profil, offensiver ausgerichtet jetzt als Zakaria, der für mich ja, eher einen defensiveren Part übernimmt. Maximal Box-to-Box für mich. Also in der Offensivausrichtung hat ja auch schon Innenverteidigung gespielt. Also schon ein anderes Profil. Und ich glaube aber, also so wie man es einschätzen kann von außen, dass Zakaria das, ja, das annimmt. Ich meine, der ist Captain bei Monaco, oder? Also das ist nicht irgendein Spieler. Und ich glaube im Endeffekt, ja, wird er, glaube ich, irgendwann gleich noch wichtig können sein für die Nazi. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch im Kader noch so Spieler in der Hinterhand hat. Jetzt wie ihn, wie dann zum Beispiel Mansambi oder weiter vorne auch Itten, wo, wenn er jetzt die zweite Bundesliga ganze Saison auch durchziehen kann, eben sicher auch die Qualitäten hat und ein anderes Profil. Und ich glaube, dass man die Flexibilität hat, das ist wichtig.
Gut, dann bleiben mir eigentlich noch zwei Spieler, die ich eigentlich noch gerne mit dir würde darüber schwätzen. Und zum einen ist das der Dan Ndoye, der ja eigentlich jetzt in den letzten, sagen wir, zwei Jahren einen unfassbaren Aufwärtstrend hat und sich weiterentwickelt hat und zu einer Waffe für die Schweizer Nationalmannschaft geworden ist, um jetzt hier vielleicht eine eigene Meinung schon vorweg zu schicken, wo ich extrem ja gewinnbringend finde für die Mannschaft. Oder wie erlebst du ihn? Ich meine, du verfolgst ja die Premier League auch noch relativ intensiv, hast jetzt zu Nottingham, hat schon ein Goal geschossen dort. Wie erlebst du ihn?
Ja, selber hat einen Bombenstart gehabt bei Forest und ist von dem her gut in Form. Ich glaube, Premier League wird ihm sicher nochmal helfen, um sich nochmal weiterentwickeln, einfach von Dynamik, vom Tempo vom Spiel, von der Physis. Und das hat er jetzt auch schon wieder in der Nazi gezeigt. Also ich glaube, auch wenn er kann fit bleiben, unverzichtbar für die Nazi. Und ich glaube, es zählt halt ein bisschen für alle, oder? Auch ein Vargas, wo man hoffen muss, dass er eben die Saison kann durchziehen, unverletzt, seine Minuten kriegt. Jetzt ein Embolo, der gewechselt hat, zu Rennes, auch spannender Transfer, und hoffentlich auch dort sich ja wirklich kann wieder durchsetzen und seine Minuten bekommen. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Frage bei ganz vielen Spielern, auch hinblicklich halt auf die WM nächsten Sommer, dass die alle zum Zug kommen, fit und in Form bleiben. Und ich glaube, auf das gilt es auch, Augenmerk zu halten, wenn man den Kader zukünftig zusammenstellt.
Ja, ich gebe dir recht. Also es ist jetzt zwar nur ein Monat, wo in dem Sinn Nazi-Pause wieder ist, also respektive nicht Nazi-Pause, sondern Liga-Alltag, bevor es dann wieder zum Zusammenzug kommt. Und ja, jetzt geht es um Rhythmus und um Minuten. Wobei ich das beim Dan Ndoye, auch wenn er jetzt einen neuen Trainer bekommt bei Forest.
Genau, ja.
Schätze ich das eigentlich gut ein. Ich würde noch ganz kurz vielleicht ein, zwei Worte zum Brillembolo verlieren, was du jetzt auch schon angesprochen hast. 5 Pflichtspiele in Folge mit der Schweizer Nationalmannschaft, ein Goal. Etwas, wo man ihm oftmals ein bisschen angekreidet hat, dass er ja, in der Nationalmannschaft nicht so torreich ist. Mit all diesen Nebengeräuschen, die es noch gegeben hat, aus diversen Gründen. Cooler Auftritt von ihm, habe ich gefunden. Beide Matches jetzt, auch was Gegenpressing angeht. Du siehst dann auch mal, wenn das greift, wie unfassbar gut er im Gegenpressing ist. Also, der kommt an Ball an, wo die wenigsten ankommen. Nebst dem, dass er auch ziemlich einen guten Speed hat und hat mich auch gefreut, weil er nach wie vor der wahrscheinlich unangefochtene Sturm Nummer 1 ist, dass der in früher Form ist, obwohl jetzt das nicht das Beste ist, früher Form ist immer so eine Sache, aber dass unser Nazi-Stürmer gut drauf ist, ist super wichtig für die Mannschaft.
Ja, extrem. Und es ist vor allem auch wichtig für ihn, dass er jetzt eben mit viel Selbstvertrauen auf Rennen gehen kann und dort dann auch einen guten Start hat. Du hast noch die Nebengeräusche angesprochen. Ich habe es spannend gefunden, wie er vor Gericht scheint, nicht unbedingt mit seiner respektvollen Art punktet hat, aber dann dafür mit grösstem Respekt vor dem Herr Frey das Interview gegeben hat nach dem Spiel. Habe ich irgendwo noch herzig gefunden, wenn er sich dort gegeben hat und eben, wie gesagt, spielerisch zwei Matches, wo er absolut gezeigt hat, was er eben genau für Qualität hat. Ich glaube, hast du sie alle angesprochen.
Gut. Was bleibt aus diesen zwei Spielen? So, gibt es für dich Sachen, wo du als Fan oder als Betrachter von außen mitnimmst, wo du sagst, jo, so soll es weitergehen? Was ist dir sonst vielleicht noch aufgefallen? Ich habe noch ein, zwei Sachen, aber
nicht mehr Wunder. Das ist doch ein guter Segway auch mit den Fans. Also, ich habe noch drei Sachen, die ich herausheben würde. Das eine ist nochmal ein Spieler, den wir jetzt noch nie speziell angesprochen haben. Mhm. Granit Xhaka. Ja. Ich habe gefunden, er hat wahnsinnig gut gespielt. Ich habe gefunden, ich nenne es jetzt mal Pre-Assists. Also beim Eishockey wird für die auch noch Score-Punkte bekommen. Habe ich überragend gefunden. Die Bälle, die er so in die Schnittstelle
spielt. Viele Schnittstellenpass. Überraschend viele für seine Verhältnisse. Gerade auch weiter vorne. Ja. Das ist mir aufgefallen.
Ja. Also wirklich extrem gute Bälle. Ich weiss, einer, das war gegen Kosovo auf den Endoi, der dann reinlegt auf den Embolo für ein Goal. Und dann jetzt gegen Slowenien, wo er auf einen, glaub, Doppelpass mit dem Freuler, wenn es mir recht ist, spielt, wo er dann reinlegt. Und dann, wer macht das Goal? Vielleicht der Endoi, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, der Endoi hat den gemacht. Aber jedenfalls super, super Ball. Und eben, die kommen dann nicht auf irgendein Scoring-Sheet, aber das sind zu grossen Teil auch seine Goal. Und dann eben auch neben dem Spielerischen die Rolle, die er dann auch einnimmt, neben dem Platz, zum gerade schon wieder den Mahnfinger heben, nach einem 4-0 gegen Kosovo, wo er sagt, hey, die zweite Hälfte hätte man mehr müssen machen, hätte man mehr müssen drucken, vielleicht geht es irgendwann ums Goalverhältnis. Und das finde ich ist extrem wichtig und da finde ich, macht das auch wirklich gut, dass er da seine Rolle annimmt, als Captain, als erfahrener Spieler, Vorago, also muss ich sagen, hat mir sehr gefallen.
Darf ich dort noch schnell einhängen? Weil das finde ich noch einen spannenden Punkt, was er dort so ein bisschen aufgegriffen hat. Ich finde auch, in seiner Position und Rolle hat er das sehr gewissenhaft wahrgenommen und die Message ist übergekommen. Ich finde auch, nach diesen zwei Auftritten jetzt, kann man das so sagen, ich hätte es geil gefunden, wenn man vielleicht gerade gegen den Kosovo noch speziell, dort, glaube ich, würde ich behaupten, dort hat man das 5. und 6. wirklich definitiv noch drauflegen können. Und nichtsdestotrotz, die beiden Resultate sind Statements, so oder so. Aber ja, ich finde, es geht auch viel um Selbstverständnis, das die Mannschaft hat, das man auch spürt, aber keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt keinen Spieler auf dem Feld, wo es geschadet hat, die noch eins zu machen. Zum weiter dort Selbstvertrauen zu sammeln und auch sich zu positionieren in der Gruppe. Du hast angesprochen, jetzt kommt Schweden auswärts, wenn es mir recht ist. Das sind Vorgeschichten, wo mit welchen du in der Match reingehst, wo auch wichtig kann sein für die Mannschaft und das Teamgefüge. Und ich glaube auch einfach, weil es durchaus Ding gelegen wäre, dass man dann, wie der Benny Huckel hat gesagt, sehr reif und abgezockt, das Ganze verwaltet. Ist auch okay gewesen. Gestern jetzt habe ich es völlig okay gefunden. Wie gesagt, gegen den Kosovo habe ich gefunden, hat es durchaus noch das eine oder andere mehr können sein, dürfen sein. Ein bisschen die Spielkontrolle auch verloren, mal phasenweise. Aber das zu dieser Xhaka-Aussage.
Ja, und ich finde halt, ihm kaufst du es halt komplett ab, oder? Also sie
gibt ja, halt das
Als Mitspieler, also wenn der so etwas sagt, dann, ja, dann hörst du zu und dann denkst du auch, ja, hat er wahrscheinlich recht, oder? Und ich glaube, das ist auch wichtig. Jetzt so von Trainerseite, meinst du, hat man da noch ein bisschen mehr können auch rausholen, gerade gegen Kosovo, vielleicht früher noch wechseln oder so, oder wie siehst du das?
Das ist halt immer so eine Sache, gell? Also, zum einen, ja, kann man argumentieren und sagen, dass mit Wechsel vielleicht nochmal einen neuen Schwung rein hat können kommen. Auf der anderen Seite wäre es auch möglich gewesen, dass dann auch der Rhythmus gebrochen hätte. Ich kann es mir nicht so ganz erklären, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass, also, der Kosovo ist outcoached worden. Finde ich, wenn man so anschaut, was für ein Matchplan der Kosovo gehabt hat, das ist, hat jeweils nur ins Leere geführt und dann hat man vielleicht nicht ein Gang, sondern zwei Gänge rausgenommen. Und das ist dann vielleicht trotzdem einer zu viel gewesen. Ich meine, man hat trotzdem, und das darf man auch nicht vergessen, man hat zu null gespielt. Das ist super nice, beides Mal. Aber ich glaube, ja, es sind ja trotzdem immer noch Profis. Und der Kosovo, und das hat man gestern, ich habe es vorher schon gesagt, gesehen, der hat dann schon auch seine Qualität in der Art und Weise, wenn man ihn lost. Und dort liegt es dann halt nicht benannt.
Ja, man muss natürlich auch sagen, die Schweden haben schon sehr fest gelassen. Also jo, ich meine, die sind an der Mittellinie gestanden und jeder lange Ball, wo irgendwie dann führen kam, ist als Konter, ist dann halt einfach eine Top-Chance gewesen. Also das ist schon extrem naiv gewesen, wie sich die Schweden angestellt haben, noch nicht gefunden. Aber jo, auf jeden Fall zeigt, dass beim Kosovo auch Qualität rum ist, ja.
Nein, absolut. Und also ich glaube, dort wiederum hat man sich in Schweden ein bisschen vercoacht und das Nebengerüstchen mit dem Isak ist, glaube ich, auch nicht so bequem dort jetzt gerade gesehen. Wobei das eine nicht zwingend mit dem anderen zu tun hat, weil das andere betrifft der Defensive. Aber ja, ja, wie machen wir weiter? Also jetzt haben wir ja Schweden dann in einem Monat. Und hey, ich finde es spannend. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe wirklich eine Reaktion erwartet von Schweden nach dem Spiel gegen Slowenien. Aber wie du es auch schon gesagt hast, die haben sich extrem ungeschickt angestellt gegen den Kosovo. Und der Kosovo könnte ja durchaus noch ein Drittes machen. Und somit ja. Definitiv Ansprüche anmelden auf einen zweiten, respektive einen ersten Platz, weil ja die Schweiz noch nicht klar durch ist, ist klar. Aber ja. Das hat mich schon sehr überrascht, muss ich sagen.
Also mir würde es nicht wundern, wenn die dort den Trainer noch wechseln, vor der nächsten Pause. Also das ist auch brutal unter die Räder gekommen, medial. Ja. Und ja, es sind jetzt nicht die ersten zwei nicht so gute Spiele von Schweden. Also ich sehe es gerade noch nicht, wie die das komplett könnten kehren, muss ich sagen.
Ja, das ist natürlich jetzt eine Packsituation, oder, für die Schweden, weil ich meine, der Trainer zu wechseln, was durchaus verständlich war, wäre aber ja jetzt auch schon ein Eingeständnis und nachher weißt du nicht zwingend, was du bekommst. Also ich sehe es auch, ich weiß nicht, wie sie es noch sollen drehen, was das Problem ist, aber was bekommst du halt, gut, wenn du wechselst?
Eingeständnis, also ich meine, sie haben einen Punkt nach zwei Spielen, also das musst du eingestehen, dass das recht scheiße war.
Ja, wobei ich finde, gegen Slowenien, da kannst du mal mit einem Unentschieden rausgehen, obwohl ich finde, dass sie dort eigentlich die klar bessere Mannschaft gewesen sind und es dort eher ein bisschen verzockt haben, was mal auswärts kann passieren. Ich finde, das merkst du immer wieder. Hat man jetzt zum Beispiel auch bei Deutschland gesehen, wie schwierig international Auswärtsspiele sind. Aber ja, klar, das gestern ist natürlich eine komplette Pleite gewesen. Das bin ich schon bei dir.
Jetzt, wir haben es vorhin noch schnell von Fans gehabt, da wollte ich noch schnell punktuell aufmachen.
Bitte,
bezüglich Zuschauer aufgekommen in Basel gestern. Also ich weiss nicht ganz, warum man das Spiel in Basel ansetzt. Also wenn das schon am Montag oben ist, Basel ist jetzt nicht gerade super zentral gelegen für Fans zum Anreisen, die vielleicht nicht gerade aus der Region Nordwestschweiz sind. Also ich finde da, also ich weiß nicht, was die Gründe sind, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, da hat man lieber vielleicht noch einmal anders gemacht und gerade auch Spiel gegen Gegner, wo man jetzt vielleicht nicht als hochklassig einstuft oder super attraktiv, vielleicht auch in kleineren Stadien mal macht wieder mehr, also keine Ahnung, St. Gallen, Luzern oder so.
Ja, ich bin voll bei dir, also ich habe das auch verfolgt an die letzten Wochen. Kurz auch noch mit dem Gedanken gespielt, das Spiel gegen den Kosovo schauen. Und dann war aber dort ausverkauft gewesen. Und dann habe ich mich auch mal mit Slowenien beschäftigt. Und dort habe ich auch gehört, ja, 8000, glaube ich, zu dem Zeitpunkt verkauft gewesen. Ich weiss nicht, aber ich habe das Gefühl, dort hat der Verband entweder aufgrund von Zugänglichkeiten zu dem Stadion, also in Bern zum Beispiel, ist schon wieder jetzt, glaube ich, die Tage der Rasen wieder entfernt.
Genau, ja.
Als er sonst irgendwie, keine Ahnung, nicht die richtigen Massnahmen getroffen. Ich kann es mir auch nicht so recht erklären, aber ich bin bei dir. Also ich finde auch, Basel ist sicher nicht der optimale Austragungsort für das Spiel. Ich glaube, die Zugänglichkeit zu der Schweizer Nationalmannschaft ist sowieso nicht so einfach gewesen. Sie hatten ja das kurze Trainingslager im Schwarzwald gehabt. wenig oder gar keine öffentlichen Trainings. Ja, ich habe das Gefühl, Bern wäre optimal gewesen, weil Bern zentral liegt. Auch für Dromos. Ich glaube, wenn du jetzt aus Genf oder aus Lausanne kommst, weiss jetzt nicht, wie Bock du hast, auf Basel zu fahren. Oder Luzern auch, wäre auch gut gewesen. Aber ja, ist ein bisschen schade gewesen. Ist sicher nicht im Auftritt von der Schweizer Nationalmannschaft würdig gewesen.
Ja, ja. Ja, gut. Ich meine, ich nehme an, die werden auch ihre Lehre daraus ziehen. Und ich glaube, Bern allgemein ja immer ein super Pflaster für die Nazi, wie du ja sagst, eben für zum Anreisen auch eigentlich dankbar für die meisten. Also hoffen wir, wenn dort der Rasen wieder super drin ist oder respektive nicht mehr unter
Kunstrasen. Plastikrasen
drin ist. dann kann man dort wieder spielen. Aber eben, das ist dann halt das andere, oder? Willst du dann auf Kunstrasen spielen, wenn das die Spieler? Also, ich glaube, da kommen dann vielleicht noch viele Sachen zusammen, wo man von außen nicht so genau kann reinschauen kann. Weißt du, hast du noch irgendwas gehabt zur Nazi? Du hast gesagt, du hast auch noch ein, zwei Punkte.
Ich glaube, das meiste haben wir eigentlich mehr oder weniger schon aufgearbeitet. Das letzte Spiel daheim, weil jetzt hat man ja noch drei Auswärtsspiele und ein Heimspiel. Das letzte Spiel ist schon dann in Genf gegen Schweden.
Mhm.
Sonst habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel, außer dass ich mich freue jetzt nach dem Auftritt von der Schweizer Nationalmannschaft. Ich muss wirklich sagen, ich bin positiv überrascht, ohne zu sagen, dass ich jetzt großartig pessimistisch gewesen bin. Bin ich nicht. Aber positiv überrascht hat mich trotzdem die Art und Weise, wie wir die zwei Spiele können gestalten konnten. Und die zwei, drei Punkte, respektive die sechs Punkte, sind eigentlich nur die logische Konsequenz dann.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, schließen wir doch das Kapitel Nazi für heute. Und würde dann als nächstes zu den Frauen übergehen, weil die haben Liga-Betrieb gehabt.
Unbedingt, unbedingt.
Wenn wir gerade mit der GC anfangen, wo, würde ich sagen, eins von diesen beiden Teams ist, würde noch Servet dazu erzählen, wo der perfekte Start gewünscht haben in die Saison.
Ja, bitte, gern. Also sind Tatsache die zwei einzigen Teams, die punktverlustfrei sind bis jetzt, ja.
Und GC gewinnt gegen Thun, 2-0 daheim. McKenna wieder getroffen. Allgemein GC, habe ich das Gefühl, knüpft ziemlich an, wo sie letztes Jahr mit dem Titel eigentlich aufgehört haben. Also das scheint weiterhin zu funktionieren.
Ja, mit Ausnahme das kleine Versprechen, dass sie den Titel ja nicht ganz geholt haben, aber ich gebe dir recht.
Sorry, ja, im Finale gesehen. Ja,
nein, alles gut, ja. Alles gut.
Danke.
nein, du hast recht. Also, ich finde jetzt gegen Thun darf man von der Mannschaft, wie GC sie darstellt, einen Sieg erwarten. Ich glaube, es hätte durchaus auch das ein oder andere Goal mehr können, schrägstrich dürfen sein. Aber ja, GC besticht durch ein Team, gerade aktuell, das, wie du es schon gesagt hast, eigentlich dort weitermacht, was sie gegen Ende von der Saison aufgehört haben. Und ja, ich find's spannend. Also das ist für mich ja auch nach dem Sieg letzte Woche noch gegen den FCZ, wo sie auch ja, mit 2-0 geschlagen haben, ein weiteres Zeichen dafür, dass die Mannschaft sich jetzt stabilisiert hat, dass die zu den Titelfavoritinnen gehört. Mir denkt, da könnte es durchaus, was die Titelfavoritinnen angeht, da könnte es zu Verschiebungen kommen, wenn man dann nachher auch noch die anderen Resultate anschaut. Ja, GC macht Freude momentan. Also, ich finde auch schon auch bei Weiwart, das scheint echt cool zusammenzuwachsen.
Und ich meine, der hat ja im Winter übernommen gehabt und ich glaube, man hat sehr bald gesehen gehabt, was er will vom Team. Er hat spielerisch da wirklich nochmal das Niveau erhöhen. Ich glaube, der Robin hat schon ganz früh gesagt, hey, schaut auf den, der macht da etwas Gutes oder baut da etwas auf. Und ich glaube, mehr Zeit hilft dann natürlich nur, um das noch weiter auszubauen. Und ich glaube, wir werden jetzt sehen, wie geht es durch die Saison durch. Gut, jetzt haben die noch europäischen Auftritt diese Woche.
Das ist richtig. Jetzt habe ich hier leider gerade das Fenster zugemacht. Das suche ich jetzt aber gerade. Die spielen europäisch, genau, in der neu gegründeten UEFA Europa UEFA Women's Europa League oder so. Also quasi das Pendant zu der Europa League bei den Männern, die ist neu gegründet worden. Und GC ja quasi als zweitplatziertes Team berechtigt für die Quali. Sie spielen gegen ein kasachisches Team morgen im Letzi. Bin gespannt, ich kenne das Team nicht. Ich kann es auch 0,0% aussprechen. Ich habe, glaube ich, selten so einen Zungenbrecher gesehen. Es ärgert mich jetzt gerade, ich habe extra etwa 20 Minuten investiert, um einen kasachischen Übersetzer zu finden, der das schnell ausspricht, wie man es richtig ausspricht. Jetzt habe ich das Fenster aber scheinbar zugemacht. Du kannst es sonst gerne mal probieren, wenn du willst. In dieser Zeit suche ich das nochmal schnell.
Ja, ist das WFC Big Schmickend?
Ja, genau, ja. Ganz genau. Ja, also auf dem Papier zumindest gefühlt ein schlagbarer Gegner. Aber ja, wir sind gespannt. Es ist auch für GC, es ist der erste Auftritt auf internationalem Parkett. Das ist natürlich auch für das Frauenteam von GC eine grosse Sache.
Absolut. Und ich meine, es ist natürlich auch schwierig, sich zu dem Team zu informieren, wenn nicht mal auf der offiziellen UEFA-Seite von dem Women's Europa Cup die Kaderliste nicht mal aufgeschaltet sind. Also ja, dann wird es halt schwierig für uns, die kasachischen Teams noch unter die Lupe zu nehmen. Aber ich glaube, wir werden es dann spätestens beim oder nach dem Spiel dann wissen, wie gut die sind.
Absolut, und nichtsdestotrotz hoffen wir, dass GC das Spiel positiv gestalten kann. Du merkst schon, ich spiele ein bisschen auf Zeit. Ich hasse jetzt den gerade, und es mir unglaublich stinkt, das nachher den noch reinzuschneiden. man spricht zum Fall wirklich überhaupt nicht so aus, wie es jeder gemacht hätte.
Zeig mal.
Aber ich habe es jetzt tatsächlich gefunden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Es ist super kurz, also musst du gut aufpassen. Mhm. Achtung.
Big Kasort,
sagt man dann.
Big Kasort.
Weiß nicht, ob du es gehört hast, sonst hörst du es nach in der Folge, aber ganz abstrakt. Jo, wir werden es sehen.
Ich habe es gehört, aber ich glaube, er hat es falsch gesagt. Ich glaube, so wie ich es gesagt habe, stimmt es.
Ja, das kann natürlich auch sehr gut sein. Ist auch nur ein KI-Generator. Also ich glaube, im Zweifel dann doch eher noch beim Mensch.
Ja, wo nie irgendwie etwas mit Kasachstan zu tun gehabt.
Ganz genau, so ist es. So lobe ich mir meinen Fußballfan. Gut, gehen wir doch ein Spiel weiter, und zwar zum, ja, auf dem Papier sicher gefühlt zum Topspiel FCZ gegen BSC Young Boys.
Die wirklich den Titel gewonnen haben, letztes Jahr.
Ganz genau. Ganz genau. Wo man, glaube ich, zuerst vorweggenommen muss, dass die Young Boys erheblich geschwächt worden sind. Ich glaube, letzte Woche ist es passiert, Stefanie Weber hat das Kreuzband gerissen.
Ja, extrem bitter. Also zum einen natürlich für sie, Kreuzbandriss. Ich glaube, die meisten, die bis mit Fußball zu tun haben, wissen, wie mühsam die Verletzung ist. Leider auch eine relativ häufige, langwierige Verletzung. Und dann zum anderen auch für IB, wo ich meine, die haben die Flügelzangen verloren im Sommer, Transfers. Mhm. Und ja, jetzt haben wir quasi das Nummer 10, wo out ist. Also da bricht einfach quasi die ganze Offensivmaschinerie bricht eigentlich weg. Also ja, extrem schwierig jetzt auch für IB, das müssen jetzt kompensieren, denke ich.
Absolut, absolut. Du siehst ja auch in den zwei Resultaten, das sind natürlich fairerweise keine zwei einfachen Startspiele gewesen, die sie hatten. Aber ja, sie haben noch nie gewonnen. Sie haben zwei Unentschieden gespielt, gegen St. Gallen auswärts und jetzt gegen den FCZ. Ich würde schon fast sagen, das Unentschieden jetzt, auch gerade mit dem Ausfall von der Stefanie Weber, ist eigentlich ein gewonnener Punkt, obwohl ich muss sagen, rein an die Chancen gemessen. Es war ein bisschen ein wildes Spiel gewesen, mega Fehler behaftet. Goalie-Frau vom FCZ hat da durchaus ein paar Mal ein bisschen Glück gehabt, dass es nicht geknallt hat. Er wäre auch tendenziell auch ein Siegding gelegen, aber ja, es ist auch beim FCZ. Also, es sind zwei Teams, die sich gefühlt irgendwie noch ein bisschen finden, habe ich den Eindruck.
Ja, also eben, gerade bei IB überrascht es mich auch nicht. Eben, wie gesagt, die haben natürlich jetzt grosse Umstellungen vorne. Ja, die Lisa Josten hat, glaube ich, noch einen auf dem Fuß, wo sie es könnte machen. Umgekehrt hat die FCZ auch noch ein oder zwei, ja, sage ich mal, gute Möglichkeiten. Also, ich denke, im Endeffekt der Punkt für beide, glaube ich, gerechtes Resultat.
Ich finde auch, und Jörg, wir haben es vorhin doch kurz ein bisschen davon gehabt, betreffend Favoritinnenrolle. FCZ, IB, jetzt super oberflächlich, aber, und sicher auch noch zu früh, aber nach den ersten zwei Spielen jetzt nicht, noch nicht zwingend Titelaspirant Nummer 1.
Nein, und ich meine, der FCZ hat ja letztes Jahr schon, ja, ich würde nicht sagen, ein bisschen reissen lassen, aber ist schon nicht ganz auf dem Niveau gesehen, wo man es vielleicht ja, von den Vorjahren auch kennt hat. Und ich glaube, in Zürich haben wir da schon ein bisschen vielleicht jetzt eine Wachablösung.
Ja, sehe ich auch so. Ist noch spannend, by the way, das ist mir Schande über mein Haupt, tatsächlich ein bisschen ab, aber Geraldino S., tragische Figur im AWSL-Final, im Penaltyschießen, der entscheidende Penalty für GC verschossen, spielt neu bei IB. Das ist, würde ich doch durchaus sagen, trotzdem eine Verstärkung. Wahrscheinlich jetzt noch mehr als vor dem Ausfall von der Stefanie Weber. Mal schauen, wie sie sich einfindet. Aber ja.
Hat nicht von Anfang an gespielt, gell?
Ist reingekommen. Nicht mehr, braucht auch noch ein bisschen Angewöhnungszeit. Ich glaube, ihre GC-Phase ist nicht ganz so verlaufen, wie sie sich das vorgestellt hat. Und jetzt mal schauen, wie sie sich zurechtfindet. Aber ja, ich glaube, es ist für beide Teams, gilt grundsätzlich noch ein bisschen zurechtfinden in dieser neuen Saison. Was sich Linus nicht zurechtfinden muss, weil ja, bis jetzt alles relativ reibungslos geklappt hat, zumindest in der Meisterschaft, ist Servet. Die gewinnen daheim 3-0 gegen St. Gallen.
Ja, und ich meine, St. Gallen wissen wir, sind eigentlich defensiv ist jetzt meistens recht gut aufgestellt. Dann erste Runde 1-1 gespielt gegen IB. Klar, daheim meistens stärker als auswärts, aber ich glaube 3-0 gegen St. Gallen, das ist wirklich ein ja, sehr souveräner Sieg gewesen, nachdem man schon in der ersten Runde 4-0 gegen Luzern gefunden hat. Also Servet auf jeden Fall gut gestartet.
Ja, finde ich auch. Mit Servet wird auf jeden Fall zu rechnen sein. Also St. Gallen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das vielleicht auch ein bisschen ein Rebuild ist, nicht, weil jetzt sich super viel verändert hat, aber Marisa Wunderlin, die nicht dort ist, nicht mehr dort ist, hat natürlich schon auch ihren Fußabdruck hinterlassen und dort wird sich noch ein bisschen zeigen, in welche Richtung es bei St. Gallen geht. Servet wiederum, du hast es angesprochen, jetzt auch überhaupt nicht irgendwie den Eindruck erwecken lassen, dass man gegen St. Gallen das Spiel könnte aus der Hand geben. Also schon sehr deutlicher Auftritt gesehen von St. Gallen, von Servet.
Ja, und ich glaube, bei Servet wissen wir jetzt auch aus den letzten Jahren, die sind eigentlich immer oben dabei gesehen, konstant, stark. Und ich denke, die, ja, nachdem wir jetzt letztes Jahr vielleicht nicht so viele Stricke können verreissen, sicher auch motiviert genug, um wieder versuchen, oben anzugreifen.
Ja, definitiv. Ich denke, das wird auf jeden Fall das Ziel sein von Servet. Ich glaube schon auch, dass dort, ich weiß es nicht, aber rein von den Transfers, wie Servet operiert, dort ist, glaube ich, schon einiges um. Ich habe jetzt hier auch wieder eine Spielerin rausgeschrieben. Sie heisst Asun Martinez, kommt von Valencia, von der Jugend, Jahrgang 2002. Es gibt die eine Szene, die dürfte gerade ganz am Anfang sein vom Spiel, wo die einen Antritt anlegt. Hey, wow. Ich denke da, okay, nochmal eine neue Waffe. Ja, da ist schon viel individuelle Qualität vorhanden.
Ja, definitiv. Also ich meine auch Doppeltorschützin Simonsson hat, bin ich gefunden, hat sich extrem, extrem gut gezeigt. Also die beiden Goal macht sie beide super. Zuerst einen Top-Abschluss aus nicht ganz einfacher Position und dann auch als zweiter Goal ganz, ganz super.
Hey, absolut. Und man hat ja.
Und ich glaube, das ist auf Flanke von der Spielerin, wo du eben vorhin erwähnt hast. Die bringt dann den Ball rein von der linken Seite, die Martinez.
Ja, eh. Und also man hat ja die Cassandra Korhonen hat man verloren. hat aber gerade wieder nachgelegt. Die Martinez habe ich angesprochen. Gloria Marinelli hat im Sturm gespielt, wo letztes Jahr noch die Cassandra Kohonen gespielt hat. Die ist von Milan gekommen. Also ja, Servet hat da schon auch sowohl Beziehungen als auch offensichtlich Möglichkeiten, international erprobte Spielerinnen zu holen.
Absolut. Ich glaube, also außer du hast noch etwas,
nein, ist gut.
Können wir den Match abschließen und vielleicht zu zwei Teams kommen, die nicht ganz die Möglichkeiten haben. Aarau und Luzern, die sich 1-1 trennen. In einem sehr engen Spiel. Auch da würde ich sagen, das Resultat wird dem Geschehen auf dem Platz ziemlich gerecht.
Ich denke es auch, wobei ich muss sagen, im Vorfeld wäre ich wahrscheinlich tendenziell der FC Aarau, vor allem daheim, Mühe zu favorisieren gesehen. Dunkt es mir, dass Luzern da durchaus auch mit einem Sieg hat können rausgehen aus dem Spiel. Also, gerade am Schluss gibt es ja noch eine verdammte Lattenparty. Erste Halbzeit ist Luzern gefühlt näher am Goal und, ja, weil sie es vorne nicht gemacht haben, schlägt den Aarau irgendwann zu. Aber also ich bin schon eher überrascht gewesen, wie Luzern auftreten ist.
Also im positiven Sinne
überrascht. Im positiven, ja, absolut. Ja, ja. Ja, ich meine, Luzern hat 4-0 gegen Servet verloren, was sicher nicht Kragenweite ist. Aber auch wenn man jetzt an die letzte Saison denkt, was keine einfache war für einen FC Luzern, auch Rebuild, auch sehr jung, gegen ein Team wie Aarau, wo gerade daheim extrem ungemütlich zu bespielen ist, ein guter Match gesehen von den Luzernerinnen.
Absolut, absolut. Ich glaube, mir hat das Resultat da allgemein so ein bisschen, wenn ich sie so ein bisschen reflektiert habe auf die ersten zwei Runden, auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass die Liga ein bisschen näher zusammengerückt ist. Also ja. Ich meine, da haben wir jetzt letztes Jahr, wir kommen jetzt gerade noch auf Rappi natürlich, aber da haben wir letztes Jahr doch einige Resultate gehabt, wo sehr hoch teilweise ausgefallen sind. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt noch nie oder nicht so der Fall. Und eben, wenn man sonst so ein bisschen Teams anschaut, viel umkämpfte Spiele, also ich glaube, da können wir uns auf ein bisschen mehr ausgleichendere Spiele und mehr Spannung einstellen.
Ja, es erwirkt ein bisschen den Eindruck momentan, ja. Du hast es angesprochen. Thun verliert 2-0 gegen GC auswärts, wo doch im AWSL-Final gestanden ist. Eben Luzern ist angesprochen. Lass uns doch gerade zu dem Spiel gehen. Rapperswil gegen den FCB, wo nämlich der FCB verliert mit 2-0. Hast du da falsch aufgeschrieben? Das sehe ich gerade. Und das nicht unverdient. Also, Rapperswil schafft die dicke Überraschung und gewinnt das Ding. Vielleicht bevor wir auf Details von diesem Match gehen. Doppeltorschützin, du siehst es jetzt natürlich, weil sie in der Notizen haben. Aber ist schon noch spannend, oder?
Also, ich habe gerade wirklich mit dem wollen anfangen und dich fragen, wie hat Rappi die können verpflichten?
Also schon allein auf dem Papier frage ich mich das, aber du siehst es ja auch bei den Aktionen. Das zweite Goal ist ein Sautopf mit dem falschen Fuß, glaube ich noch. Sieht auch mal ein bisschen aus, als wäre es der falsche. Sehr, sehr sehenswert, unbedingt anschauen. Paige Alicia Bailey-Gale heisst die Frau, die sich Rappi konnte sichern mit einem Palmarès. Und auf das hast du sicher raus, Linus. Arsenal-Jugend, Crystal Palace, Leicester, Newcastle. Dann kommt ein bisschen ein Bruch, den ich schon ein bisschen sass finde. Ich weiss nicht, ob vielleicht irgendwie sonst noch Gründe gegeben hat, wieso sie das gemacht hat. Aber sie ist dann zum SC Sand auf Deutschland. Sand ist ja, so sagen wir, die kleine Schwester vom SC Freiburg. Und jetzt Rappi. Schießt er gerade im zweiten Spiel die FCB ab. Und das ist ja sehenswert.
Absolut. Und hat schon im ersten Spiel gute Aktionen gehabt. Ich weiß noch, eine Chance, die sie dort hatte, wo der Schuss geblockt worden ist. Und jetzt, also ich meine, beide Goal, die sie schießt, also ich habe das Palmer gar nicht kennt vor dem Spiel. Aber ich habe das gesehen und einfach so gedacht, so, Alter, ey, die ist brutal schnell, die ist körperlich stark, die hat einen mega Abschluss. Also, das ist eine Bombenspielerin.
Also, wer sicher schon in meisterlicher Frieform ist, ist die Person, die den Transfer tätigt hat von ihr. Ist vielleicht noch ein bisschen früh, das zu sagen, aber unglaublich spannend, was da, ja, was die da gerade gezeigt hat jetzt gegen den FCB. Und eben, du siehst es gerade, also da, ja, da ist viel Qualität vorhanden gewesen in diesen Aktionen.
Extrem, und ich glaube, also für Rappi wird das absolut Gold wert sein. Ich meine, mit vorne in, jemanden hast du mit so viel Qualität, also die wird einige Punkte können holen für Rappi, im, ja, quasi im Alleingang. Und man kann das Spiel jetzt auch mega auf sie ausrichten. Ich denke, in ein paar Runden werden das dann die gegnerischen Teams sicher auch anders verteidigen, werden sich auf das ein bisschen besser einstellen. Die ist jetzt vielleicht dann nicht ganz auf dem Radar gesehen, vielleicht von der FCB-Abwehr. Aber ja, unglaublich.
Mega, mega, mega ja, unerwartet gewesen, das Ganze. Lass uns doch jetzt auch noch
Blick auf die Konsequenzen FCB reden.
Genau, über die Konsequenzen reden, Blick auf die FCB werfen, wo zwei Spiele, eins gewonnen, eins verloren in der Meisterschaft. Auf das reagieren, wobei man fairerweise muss sagen, in der Medienmitteilung steht, dass das Spiel am Wochenende jetzt keinen Einfluss gehabt hat. Who knows? Aber ja, Kim Kulig ist nicht mehr Trainerin vom FCB.
Entlohnt worden, ja. Also ich finde es ein bisschen schwierig zum glauben, dass das Spiel jetzt gar keinen Einfluss gehabt hätte. Aber gut, sei dahingestellt, der Fakt ist, dass es da jemand Neues an der Seitenlinie wird geben.
Absolut. Und ja, das wird man dann sehen, wer da neu in der Verantwortung wird stehen. Für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich die Medienmitteilung vom FCB hat sich ein bisschen kryptisch gelesen, irgendwie, auch wenn ich mir das so ein bisschen probiere zusammenreimen. Da ist zum einen, dass das Spiel jetzt am Wochenende keinen Einfluss mehr gehabt hat. Zum anderen aber finde ich, und ich kann das insofern sagen, als dass ich beim ersten Spiel von der Basel Frauen im Stadion gesehen bin, ich finde, die Mannschaft wirkte so, als wäre sie qualitativ schwächer geworden. Ich finde, transfertechnisch hat man nicht so ergänzt, was an Abgängen produziert worden ist. Also ich denke jetzt doch speziell auch an Sturm, was mir dunkt, dort fehlt ein Stück Qualität. Dort frage ich mich auch, ich meine, der FCB hat einen Sportchef in der Form von Fabian Sanchines, heisst er, glaube ich. Ja, ob jetzt das wirklich an der Kim Kulig auszumachen ist oder ja, irgendwie. Ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Also ich finde es insofern komisch, dass wenn man halt, wie du sagst, oder im Statement, was sie rausgeben, geht es ja so um Gesamtentwicklung und Ausrichtung und Vision und so. Und also wenn das ja so etwas ist, was eher langfristig ist, warum macht man denn den Wechsel nicht vor der Saison? Ich meine, man hat letztes Jahr schon das Saisonziel verpasst. Man hat absolut können so einen Wechsel vollziehen in meinen Augen. War, also ich glaube, verständlich gesehen in der Aussenwahrnehmung. Und jetzt ja, ist man halt in der Situation, dass man nach zwei Spieltagen jemand Neues braucht, wo keine Vorbereitung hat mit dem Team. Finde ich immer schwierig, so Situationen. Vor allem, wenn sie eigentlich vermeidbar sind.
Ja, und ich finde auch, ich meine, also, keine Ahnung. Also, es ist jetzt schon nicht ein Bombenauftritt gegen Aarau. Dort hätte man noch können sagen, okay, es ist das erste Spiel, da wird ein Ticken Nervosität dabei gewesen. Die Gumbasau, die nach wie vor eine der zentralen Säulen dieser Mannschaft ist, hat Trainingsrückstand. Man hat auch noch Verknieproblem nach der EM, was dem Team sicher nicht hilft. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, das Team Dali Cilak ist zu Freiburg, Cendresa Kosnici ist zu GC, das sind zwei, gerade in der Offensive, schon relativ wichtige Spielerinnen. Und das hast du jetzt auch im Spiel gegen Rappi gesehen, da ist offensiv jetzt nicht so viel gekommen. Und ich frage mich, wie du es auch sagst, ich meine, Kim Kulig ist mit dieser Mannschaft in die Saison gegangen und hat das Saisonziel letztes Jahr verpasst, aber jetzt in dem Sinn adäquat ersetzt worden sind die Spielerinnen noch nicht. Also wie soll die denn die Saisonziele erreicht haben oder erreichen mit dieser Mannschaft? Vielleicht ist ja intern noch etwas gesehen, aber ja, finde es auch irgendwie, das ist nicht so stimmig.
Nicht komplett, nein. Aber eben, wie gesagt, immer schwierig von außen auf das zu schauen. Ich glaube, wir haben jetzt einfach die Situation, wie sie ist. Aktuell hat jetzt die Assistenz übernommen, interimistisch. Und dann wird sich zeigen, wer dann nach der Laura Vetterlein, wo eben die Assistenztrainerin ist, dann übernimmt. Ich nehme an, das werden wir in der nächsten Woche oder so dann erfahren. Mal schauen, wie schnell das geht, so früh in der Saison, wer da verfügbar ist für so eine Position.
Absolut, ja, ich bin auch gespannt. Also, gemäss der Medienmitteilung eben ist ja das eine Beurteilung, die ja dementsprechend auch nicht jetzt erst am Wochenende können stattfinden konnte. Dementsprechend könnte man eigentlich auch davon ausgehen, dass die Nachfolgerin oder der Nachfolger relativ schnell kommen, wenn das so ist. Aber wir werden es sehen und dann wieder darüber reden.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, mit dem haben wir den Block AWSL eigentlich durch, außer du hast noch etwas.
Nein, für mich ist gut. Ich glaube, wir werden jetzt noch schnell einen kleinen Blick auf das internationale Paket wechseln oder machen, weil es da durchaus auch noch ein, zwei News gegeben hat, die für uns Schweizer Fußballfans ja relevant sind.
Ja, also wenn wir sonst gerade noch bei den Frauen bleiben, da haben wir News von der Lia Welti, die wir über die letzten Wochen so ein bisschen auch auf Social Media die Runde gemacht haben, unter anderem ihr Abschiedsvideo bei Arsenal. Ich nehme an, du hast das auch gesehen.
Absolut. Ich glaube, so ziemlich jede Sekunde gesehen von dem Zeugs, wo da transportiert worden ist. Also vielleicht mal sportlich angefangen, die Lia Welti wechselt zu Juventus Turin, nach, glaube ich, 7 Jahren Arsenal. Ich finde es einen richtig coolen Schritt oder einen richtig coolen Wechsel. Man hat sich das schon ein bisschen ausdenken, finde ich, dass die Zeit bei Arsenal, jetzt auch mit Blick auf die letzte, eher schwierige Saison, dass das zu einem Ende kommt. Und ich glaube, mit Turin, mit dem italienischen Fußball bei den Frauen, die am Aufkommen ist, und auch so ein bisschen, das Nummer 1 potenziell ist in Italien, glaube ich, jetzt nochmal eine coole neue Herausforderung. Und zum anderen die Wertschätzung, die man ihr bei Arsenal gibt. Also ich weiß nicht, ob du dort auch das einmal machst und so ein bisschen in den Kommentar gehst und so. Ian Wright, du hast mir sogar den Podcast geschickt, genau. Ian Wright,
der Auszug davon, ja.
Genau, hat auch bei den Beiträgen fließig kommentiert, Arsenal-Legende, auch sonst, du hast mega gemerkt, ich glaube, sie ist ja auch im Stadion verabschiedet worden. Wie sehr man sie als Spielerin bei Arsenal geschätzt hat.
Ja, es ist wirklich extrem. Also wer es nicht gesehen hat, unbedingt mal ein bisschen eintauchen. Es ist wirklich unfassbar schön, wie gross die Wertschätzung ist. Und ich glaube, sie hat es, glaube ich, so formuliert, dass es einer der schwierigsten Entscheidungen von ihrem Leben war, Arsenal zu verlassen. Und ja, an dieser Stelle, glaube ich, kann man nur alles Gute wünschen für die neue Herausforderung bei Juventus. Jetzt eine andere, die ein super, super Turnier gespielt hat im Sommer, wahrscheinlich ja, am meisten für Aufsehen gesorgt hat in der Schweizer Nazi, Geraldine Reuterlo. Bei ihr ist auch ein Wechsel mal in the making gesehen, aber dann nicht zustande gekommen.
Das ist richtig. Sie hat es ja bei uns im Gespräch, jetzt weiß ich gar nicht mehr, im März oder April, wo wir sie besucht haben, hat sie schon ganz, ganz leicht so ein bisschen angetippt, dass sie nicht komplett verschlossen wäre. Und was man so hört, und ich habe jetzt auch zwei, drei Beiträge gesehen dazu auf Instagram, dass Josi eigentlich gerade bei dem von uns schon angesprochenen Arsenal ein relativ grosses Thema gesehen ist oder gesehen wäre. Der Wechsel hat aber nicht geklappt. Frankfurt soll sich angeblich quergestellt haben. Und aufgrund von dem ist der Wechsel nicht zustande gekommen. Was ich sehr schade finde, by the way.
Ja, das wäre sicher spannend gewesen, sie bei Arsenal zu sehen. Ich glaube, ja, wenn wir vielleicht mal versuchen nachzufragen, was dort die Hintergründe noch sind und was denn Frankfurt für Plan hat. Ob man halt, wie gesagt, wir können auf sie nicht verzichten. Ja, was ich natürlich irgendwo durch würde verstehen. Aber ja, ist natürlich dann für sie, ja, weiß nicht, kann eine unangenehme Situation sein, kann aber auch sein, dass jetzt alles okay ist. Und meine, die Leistung leidet einmal nicht, wie man am Wochenende gesehen hat. Also von dem her, ja, ich glaube, dort noch abwarten, wenn wir noch irgendwas können herausfinden können.
Ja, hey, mal schauen, du hast es angesprochen, am Wochenende ist die Bundesliga losgegangen, sie hat 5-0-Sieg können feiern mit Eintracht Frankfurt gegen Essen, Doppelpack gemacht, das ist das, was du gemeint hast, also ihre Leistung hat es nicht geschadet. Genau. Ja, ich bin auch gespannt, ich glaube, sie hat bewiesen, dass sie für den nächsten Schritt ready war. Champions League würde sie ja auch gerne spielen, das hat sie auch bei uns nochmal betont gehabt. Da treffen sie jetzt, glaube ich, auf Real Madrid in der Quali. Und ja, was Eintracht angeht, hey, keine Ahnung. Also, im Jahr ist der Vertrag aus, läuft er aus. Also, von dem her, wenn es da um Geld geht, keine Ahnung, was Botte war, wenn es da darum geht, keine Ahnung, nicht adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Irgendetwas hätte nicht sollen sein. Ich bedauere es für sie, wie gesagt. Ich finde, Geraldine Reutler muss unbedingt gehört aufs grösste Parkett, das der Frauenfußball zu bieten hat. Wie gesagt, sie hat es bewiesen. Und dementsprechend ja, kann man nur hoffen, dass sie jetzt mit der Eintracht eine coole Saison nichtsdestotrotz spielt oder vielleicht im Winter noch einen Wechsel in vorkommt, um noch ein paar Euro aus irgendeinem grossen Verein rauszukratzen, aus Sicht Frankfurt. Mm.
Gut, dann behaltest du uns doch am besten auf dem Laufenden mit Robin zusammen. Wir sind da am nächsten dran von uns. Weißt du, hast du sonst noch irgendeine News aus der Frauenfußballwelt? Sonst würde ich sagen, wechseln wir zu den finalen Transfers bei den Männern.
Ich habe nur noch etwas Kleines Informatives, obwohl ich da davon ausgegangen, dass es du schon weißt, aber ist ja trotzdem auch immer schön, wer der Frauenfußball verfolgt, solche News zu hören. Die Bundesliga hat, wie ich gerade vorhin gesagt habe, schon angefangen und auch dort ist ein Trend erkennbar, den wir nur begrüssen können. Die Bayern haben unter anderem im Stadion gespielt und es hat einen neuen Bundesliga-Rekord gegeben im Spiel HSV, wo frisch aufgestiegen ist, gegen Wolfsburg. Ich habe jetzt gerade die Zahl nicht vor Augen, aber ich glaube, etwas mit 56'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind am Start gewesen. Und ja, der HSV hat sich tatsächlich in einem Krimi sogar noch pünktlich sichern können. Es war ein Slapstick-Goal gewesen am Schluss, wo ja, ich glaube, einen schönen Start in die neue Bundesliga für die Frauen dann ja, komplett gemacht hat.
Top, dann schließt euch das Ganze wunderbar ab. Und ich würde sagen, dann leite ich uns noch zu Deadline Day und Transfer News zu den Männern über. Und zwar fange ich da an mit einem Transfer, wo glaube ich schon vorher durchgesehen ist, aber einer, der sicher den Titel freut, hat dann noch einen. Und zwar der Sierra, der von Toulouse nach Saudi-Arabien wechselt zu Al-Shabaab. Ich weiß nicht, ob ihr es schon besprochen habt, aber ich meine, mit dem jo, wird er in der Rangordnung in der Nazi vielleicht ein bisschen fallen. Er ist jetzt dabei gewesen, aber ja, da würde ich jetzt nicht allzu viel erwarten in Richtung Stammformation, wenn du in Saudi-Arabien spielst.
Ja.
Bei der Konkurrenz, die wir im Kader haben. Und dann der zweite Wechsel, ich weiß nicht, ob der Till sich jetzt ein Lugano-Liebli muss kaufen, ist David von Balmos, der von IBE zum Liga-Konkurrent wechselt.
Absolut. Der Transfer ist auch jetzt gar noch nicht so alt. Und ja, ich glaube auch das Ende von einer Ära im Goal von den Berner Young Boys, ja.
ja, irgendwo durch, glaube ich, einen folgerichtigen Wechsel. Also jetzt, auch für ihn persönlich, für mich ist jetzt so ein bisschen die Frage, wird auch das Nummer 1 sein in Lugano?
Ja, da bin ich auch gespannt. Und das sind vielleicht gerade unsere Berner-Fans und Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, um ja, vielleicht dich mal hier äußern auf die verschiedenen Möglichkeiten, die es so gibt. Was sie denn denken, wie das bei ihnen ankommt, das würde mich auch wundern. Ich meine, der Amir Saipi ist zumindest medial, von innen wissen wir es ja nicht, aber zumindest medial leicht angezählt, genauso wie Lugano grundsätzlich. Also von dem her, eine potenzielle Möglichkeit würde sich eventuell schon bieten.
Ja, er hat keinen guten Start gehabt in der Saison, also ein paar Unsicherheiten denken. Also von dem her könnte durchaus, glaube ich, noch spannend werden, dort ums Nummer 1. Ich weiß jetzt nicht, ob das aber, ja, ob es denn die Verstärkung ist für Lugano, aber wird sich zeigen. Auf jeden Fall interessant, so ein bisschen die Rochade in der Super League. Ich glaube, der grösste Transfer, den wir jetzt schon ein paar Mal so kurz angeteased haben, global, ist der Alexander Isak zu Liverpool. Ich glaube, viertürste Spieler ever, irgendwie 145 Millionen oder so, schon den ganzen Sommer irgendwie im Raum gestanden. Und ja, jetzt endlich durch. Wie hast du die Posse erlebt?
Ich habe sie tatsächlich relativ intensiv erlebt, weil ich es relativ früh habe verfolgen, dass der Transferwunsch von Alexander Isak ist ja schon relativ lang bekannt gewesen, aber es hat sich ja dann sehr verziehen und es ist dann auch eklig geworden mit dem Verweigern vom Training und so. Man hat dann ja auch mal noch die Stimme gehört aus dem Lager von Alexander Isak, nachdem ja zuerst sehr viel Kritik aufgekommen ist, dass viele Sachen passiert sind, die eine Zusammenarbeit verunmöglichen. Overall, der Alexander Isak hat ein mega spannendes Profil. Ich finde ihn einen geilen Stürmer. Er hat aber auch schon gezeigt, dass er bomben kann. Bei Dortmund nämlich ist er richtig, richtig bombt. Und ey, keine Ahnung, also ich kann noch nicht so wirklich greifen, wie denn das ganze Liverpool-Konstrukt wird funktionieren. Offensiv sind sie so crazy bestückt, das wirst du ja fast noch besser wissen als ich. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Aber vielleicht auch noch eine Gegenfrage an dich. Was hältst du denn von dieser Summe? So.
Also ich würde sagen, er ist schon wahrscheinlich der, ja, ich sage jetzt nach dem Haaland, der beste Stürmer in der Premier League. Und eben unfassbar vielseitig auch, würde ich sagen. Ein bisschen, ich würde sagen, variabler als jetzt vielleicht der Haaland. Hat jetzt bei Newcastle wirklich nochmal einen Schritt gemacht, überragende Saison gespielt. Also ich hatte dann schon das Gefühl, wenn man so die Summen sonst so ein bisschen anschaut, ist dann halt das, was du musst zahlen, wenn du von einem Liga-Konkurrent willst, ja, quasi der zweitbeste Stürmer von der Liga zu dir holen. Also da finde ich andere Summen, die teilweise gezahlt wurden, sind eigentlich fast verrückter. Also ich meine, wenn man Newcastle anschaut, also die haben das Geld ja gerade wieder verballert, die haben, glaube ich, für irgendwie 50, 60 Millionen den Wissa geholt und dann noch für irgendwie 90 den Nick Woltemade aus der Bundesliga. Und das ist auch so eine Trend, den ich noch spannend gefunden habe jetzt diesen Sommer. Also wie einfach die Bundesliga gewildert worden ist von den Premier League Vereinen, schon jenseits.
Ja, also ich glaube, Newcastle hat sich da ganz wie mehr Schweizer auch eigentlich einer Prämisse verdient, nämlich wenn es ja, gut, nicht zwingend günstig muss sein, dann geht man ins Sellout nach Stuttgart und kauft sich dort etwas Schönes aus der Schwabenstadt. Also ich finde es auch crazy, das ist... Thema mit Nick Moldemar, das ist vielleicht nochmal, ja, Premier League ist halt einfach, was Wirtschaftlichkeit angeht, so OP irgendwie. Weiß jetzt nicht, ich würde im Moldemar wünschen, dass das funktioniert. Ich finde ihn ein richtig cooler Spieler zum Zuschauen. Aber ich habe schon auch viele Fragezeichen und die Diskussionen, die es gibt, dass er 6 gute Monate hatte, das ist so ein bisschen der Vorwurf, den kann ich schon auch sehen. Und Newcastle ist dann schon nicht zwingend einfach pauschal ein Top-5-Verein. So. Also, keine Ahnung. Also, ich finde, die Premier League macht eine spannende Entwicklung durch. Irgendwie geht es mir auch nicht so in den Kopf, dass Liverpool so jenseits investiert in Household Names auch irgendwie und ja, irgendwie andere Premier League Vereine da irgendwie nicht so nachziehen, auch wenn sie die ähnliche Größe haben. Ich komme nicht so ganz nach, momentan mit der Entwicklung von der Premier League.
Ja gut, also bei der Premier League ist es schon ein bisschen halt mühsam, zum das bisschen, zum doch ein bisschen Schritt halten, weil die Financial Fairplay Regeln, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie es England spezifischer heisst, aber das wird ja über mehrere Saisons geschaut. Und dann kannst du halt wie eine Summe komplett rausballern, wie es jetzt Liverpool gemacht hat, wo sich dafür die letzten paar, sage ich, 2-3 Jahre eher ein bisschen zurückgehalten haben. Sondern ja, jetzt alles kumuliert und dann wird es wie über mehrere Jahre und auch über die Vertragslaufzeit der Spieler. Das ist auch der Grund, warum Chelsea da mal die 8-Jahres-Verträge und so weiter ausgestellt hat, damit du es über mehrere Jahre quasi amortisieren kannst. Das kann man mittlerweile nicht mehr, kann man glaube nur noch über 5 Jahre amortisieren. Aber das ist der Grund, warum man dann halt in einer Phase so raushauen kann. Und ja, ich kann es jetzt auch, also gerade Liverpool, oder, die haben noch eine Etikette geholt, die haben einen Wirt geholt und ja, und dann noch der Isak am Schluss oben drauf. Also das war ein Wahnsinns Transferfenster von Liverpool. Und eben Premier League allgemein haben jetzt doch noch ihren eigenen Ausgaberekord gebrochen. Und es zeigt einfach die Summe, das Geld, das rum ist in der Premier League. Wir haben es, glaube ich, schon mal von dem TV-Vertrag, da sind jetzt auch 7,25 Millionen über die nächsten 4 Jahre, die ausgeschüttet werden und ziemlich gleichmäßig an die Vereine. Das macht dann, das kurz ausgerechnet, ca. 90 Millionen pro Jahr pro Verein. Einfach TV-Geld.
Ja, das ist absurd.
Also das sind natürlich einfach Zahlen, das, ja, da kannst du dann halt einfach mal raushauen. Und das wissen dann natürlich auch die anderen. Also ich meine, also Hut ab an Bundesliga-Clubs, wo dann auch das Geld wirklich noch aus der Tasche ziehen. Also
wenn ich Stuttgart wäre, dann würde ich auf jeden Fall noch einen kleinen, sage ich jetzt, 5-stelligen Scheck für ein gutes Nachtessen, würde ich noch schnell an Lodi ausstellen, weil der hat ja da die Aussage getätigt, irgendwie, dass Bayern mindestens 80 bis 100 Millionen soll zahlen für Woldemade. Ich glaube, das hätte den Preis jetzt nicht geschadet.
Definitiv nicht.
Von dem her. Ja, es ist crazy und nichtsdestotrotz bin ich gespannt. Ich meine, abgerechnet in der Größe von einem Verein wie Liverpool wird dann schlussendlich in der Champions League und in der Champions League ist der größere gerade aktuell Paris Saint-Germain. Ja, also rein etatmäßig müssten die englischen Vereine auf jeden Fall eine grosse Rolle spielen jetzt auf diese Saison oder auch eigentlich schon auf die vergangenen Saisons und nichtsdestotrotz gibt es dort immer noch ja, viele andere Mannschaften, die auch mitmischen. Es ist schon spannend, die Entwicklung, die der Fußball macht. Ob man das jetzt cool findet oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber ja.
Ja, ich glaube schon, also ich meine, es ist jetzt schon länger so in der Premier League, dass dort andere Summen am Werk sind. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass auch Teams außerhalb von der Premier League in der Champions League können absolut mitheben. Ich glaube, es wird sich ein bisschen zeigen, wie das in den nächsten Jahren sich weiterentwickelt. Ich finde, was man jetzt sieht in der Premier League auch, ist, dass sich das Gefälle wieder verdeutlicht hat innerhalb von der Liga. Also die grossen Teams haben wirklich die guten Spieler von, sage ich, eher den Mittelfeldteams, aber alle eingesackt eigentlich. Also denk an eine Eze, denk an eine Mbemo, denk an eine Cunha und so weiter, wo, ja, ich denke, das Gefälle schon nochmal werden.
Gut, aber die spielen so Championship nächstes Jahr.
Weißt du, Mbemo und Cunha? Ja, da muss man noch aufpassen, ja.
Kleiner Stammtischspruch hinten raus.
Ja gut, also weit weg sind sie nicht sehr platzierungsmässig letztes Jahr. Manchester United, das muss man schon schauen. Und jetzt schon wieder gegen, keine Ahnung, irgendwie Sechstligist oder so etwas rausgefallen im Cup. Also ja, dort wird es spannend weitergehen.
Wunderbar, dann würde ich sagen, außer du hast noch etwas, was du gerne würdest ergänzen, Linus?
Ich habe noch ganz viel, aber das... ja, das bringt jetzt auch nichts, wenn wir da noch eine Stunde über weitere Transfers und so weiter schwätzen.
Ey, mir geht es genau gleich. Also ich habe jetzt gerade mit dem Essen-Ding schon auch nochmal gedacht, Tottenham ist eine Mannschaft, die ich gerne ein bisschen intensiver das ja beobachten würde. Aber lass uns das einfach aufsparen für die nächsten Folgen und dort ein bisschen Zeit einbauen.
Finde ich dafür. Gut.
Ich habe noch etwas nachzureichen, weil ich habe nämlich vor zwei Zahlen vertuschelt. Ich habe es noch gedacht. Ich habe vorhin gesagt, dass der Zuschauerrekord in der Frauenbundesliga beim HSV gefallen ist. Das ist natürlich nicht richtig. Die HSV-Frauen haben am Wochenende vor 11.000, etwas über 11.000 Fans gespielt. Das ist für ein Spiel von der HSV-Frauen ein neuer Rekord. Selbstverständlich hat der neue Rekord der FC Bayern oder die FC Bayern-Frauen aufgestellt mit 57.762 Zuschauern. Irgendwie 762 Zuschauer mehr als der vorherige. Was der HSV gesehen ist, glaube ich, gegen Werder. Aber einfach noch, um das nachzureichen. Ja, ich würde sagen, das war es für diese Woche, Linus. Merci vielmals für Style Night. Spass gemacht, schnell umgegangen, es ist schon dunkel draus.
Ja, voll, mir ist auch dunkel geworden. Ich habe das Licht nicht angehabt, bevor wir gestartet haben.
Ja, yeah, bei mir jetzt auch. Jetzt hocke ich hier in der Dunkelkammer. Und ja, nein, merci vielmals, hat Spass gemacht.
Danke dir und liebe Grüße an alle draussen. Ich überlasse das Schlusswort noch dir mit Verweis auf diverse Kanäle und Disclaimer und was noch alles dazugehört.
Das ist doch wunderbar. Du weißt, wie ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich schon was kommt. Und zwar ist das ja logischerweise, wenn ihr Lust habt, uns weiter zu verfolgen, der Verweis auf Social Media. Dort ist es in letzter Zeit ein bisschen ruhiger gewesen, aber das kriegen wir in Zukunft auch wieder besser an. Game Changer Talk Bodenstrich ist da der Name. Wenn ihr uns mögt folgen, freuen wir uns selbstverständlich sehr, sehr fest. Und wenn ihr uns möchtet schreiben zu einem Thema, umso mehr. Das ist einmal cool, da können wir es nämlich hier aufgreifen. Dasselbe gilt natürlich für Spotify und alle anderen hiesigen Podcast-Plattformen. Auch dort kann man kommentieren, auch das nehmen wir gerne auf und besprechen es. Und wenn ihr uns noch 5 Sterne da lasst, dann freuen wir uns so fest, wie es noch geht. Mehr Superlative habe ich nicht mehr. Okay, hey. Bleibt frisch und sauber, habt eine gute Woche, Linus, du auch, und dann hören wir uns nächsten Montag gewohnt wieder.
Merci vielmals, macht's gut, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crid, geschrieben crid.online.